Der biblische Autor bleibt bei seiner Schreibtechnik. Am Ende von Kapitel 28 sind wir Leser gespannt auf den Bericht über die Schlacht am nächsten Tag. Und obwohl wir wissen, dass sie für Saul und Israel eine Katastrophe bedeutet. Die Philister, sie stehen den Israeliten schon fast gegenüber. Es sind nur noch wenige Kilometer, die sie voneinander trennen. Und es ist ja nicht so, dass wir uns ergötzen an Katastrophen, aber wir wünschen uns eine gewisse literarische Sauberkeit. Diese eine Geschichte abzuschließen, aufzuräumen, zusammenzufassen, bevor wir uns einer anderen Geschichte zuwenden. Aber der Autor, der geht nicht auf unsere Wünsche ein. Er lässt Saul und seine Begleiter in der Nacht zurück nach Gilboa wandern und zieht uns in der Zeit zurück, vielleicht mehrere Tage, setzt uns wieder in Apek ab, in der Ebene von Scharon, und zeigt uns nun David und seine Männer in ihrem Dilemma. Und wir haben in der Schriftlesung gehört, dass David und seine Männer sich in einem Dilemma befinden. Sie haben die Seiten gewechselt. David ist vor Saul geflohen und ist zu den Philistern gegangen. Er und seine Männer sind nun ein Teil des Aufmarsches der Philister gegen Israel. Der Schreiber vom Samuelbuch hat seine Gründe, warum er die Geschichte von David in Kapitel 28, Vers 2 aufhört und dann mit Saul weiter beginnt und die Geschichte von Saul aufhört und bei David wieder weitermacht. Er möchte den Kontrast, den er immer wieder in dem Buch macht, aufrechterhalten. Ihr erinnert euch vielleicht an Hannah und Penina, an Samuel und die Söhne Elis, an Saul und David, und auch hier wieder ist der Kontrast, den der Autor uns hier macht, zwischen David und Saul. Auf jeden Fall gibt uns der biblische Schreiber in Kapitel 29 eine interessante und auch eine humorvolle Geschichte, aus der wir auch heute unsere Anwendung ziehen möchten. Schlagt also gemeinsam mit mir auf 1. Samuel 29 und wir wollen alle 9 Verse gemeinsam lesen. Das 1. Samuelbuch, Kapitel 29, die Verse 1 bis 11, das ganze Kapitel. Das ist die Seite 370 in unserer Gemeindebibel. Und die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Aphek. Israel aber lagerte sich an der Quelle in Jezreel. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden. David aber und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis. Da sprachen die Fürsten der Philister: Was soll dieser Hebräer? Und Achis sprach zum Fürsten der Philister: Das ist doch David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das Geringste gefunden habe, seit der Zeit, der von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn, und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm: Lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinem Ort komme, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unsere Widersacher werde, denn womit könnte er seinen Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer? Ist das nicht derselbe David, von dem sie bei Reigen sangen und sprachen: Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende? Da rief Achish David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig, und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl, denn ich habe nichts Böses an dir gefunden, seit der Zeit, der du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. So kehre nun um und geh in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Fürsten der Philister. David aber sprach zu Achis: Was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, der ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen soll? Und Achis antwortete und sprach zu David: Ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mach dich nun am Morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell wird. So machte sich David früh auf, er und seine Männer, und am Morgen wegzugehen und wieder in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jesreel. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Das Thema der Predigt habe ich folgendermaßen genannt: Gottes Antwort auf unser Dilemma. Gottes Antwort auf unser Dilemma. Die letzte Unterhaltung von David und Saul findest du im 1. Samuelbuch Kapitel 26 am Ende. Hier sagt David zu Saul, dass Gott ihn aus aller Bedrängnis erretten wird. Er wusste nicht, was ihn alles erwarten wird, aber er war sehr zuversichtlich, als er das gesagt hat. Natürlich war David zuversichtlich, weil er schon öfters in seinem Leben gesehen hat, dass Gott ihn aus seiner Bedrängnis errettet hat. Zum Beispiel, als er sich fertig gemacht hat, um gegen Goliath zu kämpfen, dort sagt er zu Saul, dass Gott ihn errettet hat von den Löwen und auch von den Bären, die die Schafherde, als er Hirte war, angegriffen haben. Und noch viele weitere Situationen, die wir gemeinsam auch angeschaut haben im ganzen Samuelbuch, wo wir gesehen haben, dass Gott ihn errettet hat aus seiner Bedrängnis. Und deswegen, das ist der Grund, warum David so freimütig zu Saul sagen kann, in Vers 24, im 26. Kapitel im 1. Samuelbuch, da sagt David, er und spricht über Gott, möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Und auch in seinen Psalmen bringt David immer wieder diese Wahrheit zum Ausdruck. Er schreibt nämlich ein Beispiel, Psalm 34, Vers 8. Dort schreibt David, Psalm 34, Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er errettet sie. Doch trotz dieser Wahrheit, die auch uns heute gilt, den Kindern Gottes, haben wir in 1. Samuel 27 gesehen, dass David versagt. Es ist schwer zu glauben, dass nachdem David diese Aussage gemacht hat, in 1. Samuel 26, nur ein einziges Kapitel weiter, sein Vertrauen auf sich selbst liegt. Dass er seinen Glauben an Gott eintauscht gegen die Menschenfurcht, nämlich dass Saul ihn irgendwann mal findet und ihn umbringt. Und diese Menschenfurcht führt ihn zu der Entscheidung, zu den Philistern zu gehen. Und wir haben es gesehen, David wechselt nicht nur das Land, dass er einfach noch von Israel in die Region der Philister rübergeht, sondern er wechselt auch die Seiten. Er ist nun auf der Seite der Erzfeinde Israels. Und so lebt er mindestens ein Jahr und 4 Monate bei den Philistern und täuscht den König Achish, das war einer der Fürsten von Gad, und er sagt zu ihm, dass er die israelitischen Städte angegriffen und sie besiegt hat. Doch er kämpft gegen die Feinde Israels in Wirklichkeit. Und damit es nicht rauskommt, haben wir gelesen, bringt er alle um, dass keiner irgendetwas diesem König Achish sagen kann. Und aufgrund dieser Täuschung, die er immer wieder gegenüber Achish gemacht hat, glaubt er ihm und nimmt David und seine Männer mit. Er denkt sich wahrscheinlich, wenn David bereit ist, sein eigenes Volk anzugreifen, dann hat er jede Brücke, die er nehmen kann, um zurückzugehen, abgebrochen hinter sich. Er kann nicht mehr zurück. Und so nimmt Achish David mit nach Afek, dort, wo sich die Philister versammeln. Und als Israelit und vor allem David sollte wissen, wenn er den Namen hört, wohin er gerade reist, nach Afek, was es auf sich hat. Bestimmt, ganz bestimmt hat ihn Samuel erzählt, wie das Volk Gottes die Bundeslade als Glücksbringer benutzt hat, um gegen die Philister bei Afek zu kämpfen. Doch anstatt sich zu jubeln über einen Sieg, trauerte das Volk Gottes über ihre größte Niederlage. Mehr als 34.000 Menschen sind gestorben. Und das war nicht ihre einzige Niederlage, die sie hatten, sondern auch die Tatsache, dass die Philister die Bundeslade weggenommen haben, und auch ihr Priester Eli und die Priestersöhne dabei gestorben sind, sollte bekannt sein bei David. Und selbst wenn Samuel die Geschichte David nicht erzählt hat, dann bestimmt sein Vater. Es war eine bekannte Geschichte unter dem Volk Israel, ihre größte Niederlage. Und so ist es dieser bekannte Ort, an dem sich die Philister wieder versammeln bei Afek. Und mit diesem Dilemma hat uns der Autor in 1. Samuel 27 bis 28, Vers 2, einfach stehen lassen. Und er wechselt nun die Kameraperspektive und geht zu Saul und erzählt Sauls tragische Geschichte. Wir haben es das letzte Mal gesehen, ohne Gott gibt es keine Hoffnung und Saul hat seine Hoffnung in sich selbst gelegt. Und auch da wieder, Saul wandert nachts mit seinen Männern zurück, die Schlacht steht bevor, lässt uns der Autor wieder stehen mit dieser ganzen Spannung und wechselt nun zu David zurück, zu David und seinem Dilemma. Und vielleicht hast du dich auch das vorletzte Mal gefragt, also als wir so stehen gelassen worden sind mit der Frage, wird David wirklich kämpfen? Wird er wirklich als Israelit sich den Philistern anschließen und gegen sein eigenes Volk kämpfen? Ich meine, das ist doch derselbe David, der stellvertretend hingestanden ist vor Goliath für das Volk Israel und gegen ihn gekämpft hat, ihn enthauptet hat. Und endlich lesen wir nun in unserem Predigttext in 1. Samuel 29 das Ende unserer Geschichte. Die Spannung wird aufgehoben und der Autor bringt das zu Ende, wo er in Kapitel 28, Vers 2 aufgehört hat. Und diese Geschichte von David und den Philistern ist nicht einfach nur eine Erzählung, die passiert ist vor circa 1000 Jahren vor Christus, sondern sie hat auch theologischen Inhalt, den wir auf uns anwenden können, den du auf dich anwenden kannst. Und mit theologischem Inhalt meine ich Wahrheiten über Gott, die auch heute noch gültig sind und uns als seine Kinder Trost schenken sollten. Wahrheiten, die wir mitnehmen können aus dieser Geschichte, die uns der Schreiber hier gibt. Es gibt nämlich drei Wahrheiten, die du auf dein Leben anwenden kannst aus diesem Predigttext. Und die allererste Wahrheit, die wir uns anschauen, ist: Auch in der Stille ist Gott gegenwärtig. Das ist die erste Wahrheit, die uns der Autor hier gibt. Auch in der Stille ist Gott gegenwärtig. Das offensichtlichste Merkmal, dass dieser Text über Gottes Güte spricht, ist die Tatsache, dass Gottes Güte hier nicht ein einziges Mal angesprochen wird. Wenn du den Text genau anschaust, dann findest du eigentlich fast gar nichts über Gott. Wir sehen, dass der Philister Achish diesen Text davor bewahrt, einfach nur ein Text zu sein, in dem er zweimal Gott erwähnt. In Vers 6 sagt Achish zu David: So wahr der Herr lebt, und er benutzt den Bundesnamen Jahwe, dass er David für aufrichtig hält. Er bezieht sich auf den Bundesgott Israels, dass David aufrichtig ist. Und er benutzt es als Entschuldigung für David, dass er nämlich nicht mit in den Kampf ziehen kann. Doch warum darf David nicht in den Kampf ziehen? Der König Achish glaubt, dass David von seinem König Saul abgefallen ist und dass er nichts Falsches an ihm findet. Und er bringt diese Erklärung auch den anderen Fürsten der Philister, doch er kann sie nicht überzeugen. Ganz im Gegenteil, sie sind zornig auf Achish und sagen zu ihm, drücken es nur mehr oder weniger so aus wie: Achish, jedes unserer Kinder kennt das Lied, Saul hat seine 1000 erschlagen, David aber seine 10.000. Wie kannst du nur so naiv sein und diesen David mitnehmen, von dem sogar die Kinder singen? Er kann sich doch bei seinem König wieder gut darstellen. Und das Interessante ist an diesem Bild, das uns der Autor hier gibt: Achish sagt in 1. Samuel 28, Vers 2, er will ihn mitnehmen als Leibwächter. Und wenn wir das eigentlich übersetzen, dann sagt er eigentlich: Ich nehme dich mit als Wächter über meinen Kopf. Und hier sagen die anderen Fürsten: Er kann sich doch wieder bei seinem König gut gefallen machen, indem er unsere Köpfe ihm wieder liefert. David. Und damit machen sie ein Bild auf Goliath, weil David ihn enthauptet hat. Er hat ihm seinen Kopf weggenommen und Achish will, dass er nun seinen Kopf bewahrt in Schlacht gegen die Israeliten. Es sind also die Philister selbst, die David daran hindern, in seiner Situation noch Schlimmeres zu tun. Und auch wenn wir hier nicht Gottes, auch wenn hier Gottes Güte nicht erwähnt wird, können wir sie doch sehen. Nämlich darin, dass David nicht gegen sein eigenes Volk, gegen Gottes Volk kämpfen muss. Und wir haben mehrere Texte in der Bibel, die genau diese Wahrheit auch zeigen, obwohl sie die gar nicht so genau erwähnen wie in unserem Text. Und zum Beispiel im ganzen Buch Ruth kannst du sehen, wie Gottes Güte hinter den Kulissen wirkt und sein Volk vor Schlimmerem bewahrt. Und auch wenn wir hier nicht explizit über Gottes Wirken lesen, so haben wir immer noch Gottes Wort in unserer Hand. Und auch wenn wir nichts über Gottes Herrschaft hier genau angesprochen wird, so sehen wir in der ganzen Bibel Gottes Souveränität. Und auch hier können wir sie sehen. Die biblische Wahrheit zum Beispiel, die wir in 1. Samuel 18, Vers 12 gelesen haben, 1. Samuel 18, Vers 12, dort haben wir gesehen, dort steht, der Herr war mit David. Oder im gleichen Kapitel, Vers 28, sagt Saul selbst, oder da steht, Saul erkannte, dass der Herr mit David war. Diese Wahrheit, dass der Herr mit David war, trifft genauso in diesem Kapitel zu, wie sie in 1. Samuel 18 zugetroffen hat und alle weiteren Kapitel danach. Gott ist mit David und das auch bei den Philistern. Und auch dann, wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird. Heute finden wir leider so viele Irrlehren über die Souveränität Gottes und sein Handeln und vor allem auch über Gottes Anwesenheit im Leben der Kinder. Menschen, die sich als Christen bezeichnen, legen heute so viel Wert darauf, Gott zu spüren, Gott zu erleben. Das ist sozusagen ihr Lebensinhalt und leider gründen sie darauf, ihr ganzes christliches Leben auf diese Gefühle, Gott zu spüren. Und manche gehen sogar so weit, dass sie auch bei ihrer Rettung sich darauf beziehen, ich habe doch Gott gespürt oder gefühlt und deswegen bin ich errettet. Und ich bin nicht jemand, der gegen Gefühle ist, weil wir wissen, dass Gott uns diese Gefühle gegeben hat. Wir sollten Hass als Christen empfinden gegenüber der Sünde. Und dieser Hass sollte uns dazu führen, die Sünde nicht mehr zu tun. Weil Sünde ist etwas ist, was wo Gott traurig macht oder zornig macht. Wir sollten unseren Nächsten lieben, sagt uns die Bibel. Und leider begrenzen die Menschen sich nur noch auf diese Gefühle und nicht nur auf den Ausdruck der Gefühle, die Taten. Für diese Menschen ist ein Gottesdienst nur gut, wenn sie auch Gott gespürt haben. Doch das ist etwas, was wir nicht in der Bibel finden. Und schau dir David an. Es ist nicht nur so, dass er Gott nicht mehr spürt, sondern er will sogar gegen Gottes Volk kämpfen. So hat es den Anschein. Er selbst hat sich in dieses Dilemma gebracht. Doch selbst in diesem Versagen Davids, Gott in allem zu vertrauen, lässt Gott David nicht allein. Er ist bei David. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir als Christen jetzt aufeinander losgehen sollen, und um zu sehen, dass Gott in unserem Leben handelt. Es geht darum, dass wir als Kinder Gottes versagen in unserem christlichen Leben. Dass wir nicht in jeder Situation Gott spüren. Und doch dürfen wir uns sicher sein, dass Gott bei uns ist und uns auf seine Wege führt. Nach meiner Weiterbildung zum Techniker war ich so aufgeregt, einen neuen Job zu bekommen, dass ich gleich den ersten Job angenommen habe, von dem ich eine Zusage hatte. Es war eine Firma, die hat sehr viel Arbeitszeit von mir verlangt. Also ich hatte lange Arbeitstage und als ich dann Christina geheiratet habe, waren die Arbeitszeit gleich schlimm, also lange, aber es war noch nicht so schlimm in unserer Ehe, weil auch Christina arbeiten musste. Und die Zeit, die wir als Ehepaar getrennt waren, kam einem nicht so schlimm vor, weil beide ihrer Arbeit nachgegangen sind. Doch als wir dann das erste Kind bekommen haben, waren die Arbeitszeiten immer noch nicht familienfreundlich genug. Und ich habe natürlich angefangen, mich auf andere Stellen zu bewerben. Und bei den Stellen, wo ich dachte, oh, die passt gut zu mir, zu dem, was ich gelernt habe und zu dem, was ich auch machen will und auch zu unserer Familie, wurde ich trotz dem zweiten Vorstellungsgespräch, zu dem ich eingeladen worden bin, habe ich eine Absage bekommen. Und natürlich kam dann auch die Frage auf, warum? Will denn Gott nicht, dass es unserer Familie besser geht? Dass ich mehr Zeit mit der Familie verbringe, die er mir ja gegeben hat? Und es war eine Last für uns als Familie. Und als dann Christina mit dem zweiten Kind schwanger war, wussten wir, wir können in der Wohnung nicht mehr leben. Die war zu klein für uns und wir waren auf der Suche nach etwas Neuem. Und wir haben uns eigentlich gedacht, wir wollen gleich in ein Haus umziehen. Also vom Beispiel Andreas und Alice, die sind oft umgezogen, haben gedacht, das wollen wir nicht. Wir wollen gleich ein Haus, wo wir lange bleiben wollen. Und wir haben auch ein Haus gefunden, wir sind Gott dankbar darüber und waren glücklich. Doch die Arbeitssituation war immer noch eine Last für uns als Familie. Und wir haben uns auch irgendwie damit abgefunden. Und nachdem wir eingezogen sind in das Haus, habe ich mir gedacht, okay, ich bewerbe mich nochmal für eine Stelle, die ganz in der Nähe war. Und ich habe mich beworben und ich habe auch die Stelle bekommen. Und sie war so nah, dass ich sogar zu Fuß hinlaufen konnte. In 10 Minuten war ich dann da oder mit dem Fahrrad. Und die Zeiten waren auch besser. Wenn ich zurückblicke auf die Situation von heute oder von dem Punkt an, als ich die Stelle bekommen habe, dann kann ich nur dankbar Gott gegenüber sein. Denn niemals hätte ich ein Haus bekommen für einen Kredit, wenn ich eine neue Stelle vorher bekommen hätte und in der Probezeit wäre. Das war, ist eine Unsicherheit damals gewesen, für eine Bank so jemanden einen Kredit zu geben, weil er könnte ja die Stelle noch in der Probezeit verlieren. Wir dürfen uns als Kinder, oder wir haben als Kinder Gottes Trost in der Wahrheit, dass Gott souverän ist. Dass er uns immer führt, auch wenn wir es nicht immer sehen und uns fragen, wie es weitergeht. Das ist die Wahrheit, die uns der Autor in diesem Text gibt, dass Gott immer mit David ist, auch wenn David ihn nicht sieht oder spürt. Und wir kommen zur nächsten Wahrheit, die uns der Autor hier gibt, ist, Gottes Wege sind so überraschend. Gottes Wege sind so überraschend. Es scheint fast eigentlich wie ein Witz zu sein, dass die Philister selbst David daran hindern, in ihren Schlachtreihen gegen Israel zu kämpfen. In Vers 3 sagen die Fürsten, was soll dieser Hebräer? Und wenn wir den Predigttext nochmal genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Hälfte der Verse, die wir in unserer Bibel haben, Achish einnimmt mit der Erklärung über Davids Loyalität ihm gegenüber. Obwohl David ihm gegenüber eigentlich gar nicht loyal war. Er hat ihn belogen. Er hat ihm seine Taten falsch dargestellt, nämlich dass er gegen Israel kämpft die ganze Zeit, hat aber eigentlich die Feinde Israels angegriffen. Diese Erklärung von Achish über Davids Loyalität gegenüber den anderen 4 Fürsten der Philister überzeugt sie nicht. Und obwohl Achish als einzigster erwähnt wird, dass er König ist und die anderen sind Fürsten, hat er wohl in seiner Position nicht die Macht genug, die anderen zu überzeugen oder auch eben zu entscheiden, dass David mit ihm kommt. Und so sagen sie, lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinem Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser Widersacher werde. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer? Das ist der Vers 4. Und Vers 6 und Vers 9, die als Entschuldigung oder Rechtfertigung gegenüber David dienen, nicht mitzukämpfen, sind eben die einzigen Verse, wo Achish selbst den Namen Gottes in den Mund nimmt. Und ist das nicht eine überraschende Wendung der Geschichte? Die ganze Zeit haben wir uns gefragt, oder ich zumindest, wie kommt David aus diesem Dilemma? Wie wird Gott ihn da rausführen? Und du siehst in dieser Geschichte, was Gott als Werkzeuge gebraucht, nämlich die Philister, um seinen Knecht David vor noch Schlimmeren zu bewahren. Und das Das war nicht das erste Mal, dass Gott das getan hat, dass Gott die Feinde Davids benutzt hat, um ihn zu retten. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Geschichte, wo Saul so nah dran war, David zu fangen. Auf der einen Seite vom Berg geht Saul mit seinen Männern hoch, auf der anderen Seite ist David und hinter ihm sind auch die Männer Sauls und sie umringen ihn, lesen wir in 1. Samuel 23. Und kurz bevor Saul David schnappen kann, was passiert? Ein unbekannter Knecht ruft zu Saul: Eile, eile Saul und komm, denn die Philister sind in das Land eingefallen. Und Saul hört auf mit seiner Jagd nach David und muss natürlich diese Philister erstmal abwenden. Und das ist das zweite Mal, dass Gott sie als Werkzeuge benutzt, um David vor Schlimmeren zu bewahren. Und dieser Text gibt uns keine Garantie für etwas Bestimmtes. Dieser Text, wir lesen da keine Verheißung, dass Gott uns in unserem Leben, wenn wir uns selbst in Schwierigkeiten bringen, dass er uns aus unserem Schlamassel errettet, so wie wir es gern hätten. Wir haben so einen Vers nicht in diesem Text hier. Doch was uns der Text lehrt, ist, dass Gottes Wege, uns zu erretten, überraschend sind. Manchmal so, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Er gebraucht in seiner Souveränität die Feinde seines Volkes. Er gebraucht den Mund der Philister, die David wegschicken. Gott kann unsere Feinde dazu bringen, uns auf seinen Weg zu führen und weiter zu bewahren. Gott bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Das hätte David nicht besser ausdrücken können, als der Psalm 23 schreibt. Und manchmal ist es sogar vielleicht so, dass Gott unsere Feinde dazu bringt, uns einen Tisch zuzubereiten. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus der Buchreihe Auf Fels gebaut, die diesen Punkt gut verdeutlicht. Es war eine arme Witwe mit dem Namen Martha Randall und sie lebte allein in ihrem kleinen Haus auf dem Land. Sie hatte nur noch einen einzigen Neffen übrig, doch er wollte nichts mit ihr zu tun haben. Und der Neffe hatte einen guten Job. Dadurch war er sehr wohlhabend, er war reich. Doch er sorgte sich nicht um seine Tante. Sie war nämlich eine gottesfürchtige Frau und hatte gelernt, dem Herrn in allem zu vertrauen. Und ihr Neffe, er hasste den Glauben und er verspottete vielmehr seine Tante und ihren Glauben an Gott. Und als der Tag gekommen war, wo sie nur noch eine halbe Kartoffel und einen Schluck Milch zum Frühstück hatte, klagte sie nicht, denn sie hatte nichts mehr in ihrem Haus. An dem gleichen Tag, am Abend, war Martha sehr hungrig und sie sagte sich, es wäre so schön, nur eine Scheibe Brot zu haben, bevor ich zu Bett gehe. An diesem Abend kaufte ihr Neffe einige Dinge für seine Frau, weil sie bereit waren, am nächsten Tag ein Fest zu veranstalten mit ihren Freunden. Und er kaufte 6 Laib Brot. Und als er auf dem Weg nach Hause war, dachte er sich, er schaut mal bei seiner Tante rein, ob sie noch lebt oder vielleicht sogar schon gestorben ist. Und er stieg aus seinem Auto, macht ganz leise die Tür auf vom Haus, geht rein und er hört seine Tante beten. Lieber Herr, ich habe nichts mehr zu essen und bin hungrig. Du hast in deinem Wort gesagt, alles, was ihr im Glauben erbittet, werdet ihr empfangen. Bitte gib mir doch etwas Brot. Ihr Neffe hatte genug gehört. Er macht die Tür leise zu, geht in sein Auto und denkt sich, meiner Tante spiele ich jetzt einen schönen Streich. Er nimmt also ein Laib Brot, geht leise wieder rein, stellt es hin, sie betet nämlich noch 2 weitere Male und geht raus. Er wollte nämlich seiner Tante zeigen, dass es nicht Gott war, der ihr das Brot gegeben hatte, sondern er. Und nachdem sie fertig war, öffnet sie ihre Augen und war so überrascht über das Brot auf ihrem Tisch und sie dankte Gott, dass er seine Verheißung erfüllt hatte. Sein Neffe hat die Tante am nächsten Tag eingeladen zum Fest, weil er sich lustig machen wollte über seine Tante vor seinen ganzen Freunden, die auch noch nichts mit Gott zu tun hatten. Und so hat er sie eingeladen, sie war da, sie wusste nicht wieso, aber sie hat sich schick angezogen. Und nun fordert er von ihr einen Dank und sagt zu ihr, ich habe dir das Laib Brot gestern hingestellt, du solltest mir danken und nicht Gott. Seine Freunde beginnen an zu lachen und dann sagt seine Tante zu ihm, Gott hat seinen Propheten auch durch den Raben Brot gebracht. Und Elia hat nicht den Raben gedankt, sondern Gott. Sie verstummten alle und die Tante hat sich dann aufgemacht, auch zu gehen. Und der Punkt an der Geschichte ist, dass Gottes Wege manchmal überraschend sind, dass er selbst Feinde des Glaubens benutzt, um für seine Kinder zu sorgen. Und diese Wahrheit für uns als Kinder Gottes sollte uns zum Lobpreis führen, zur Anbetung Gottes, nämlich mit den Worten des Apostel Paulus. Dort schreibt er im Römerbrief, Römer 11, Vers 33, schreibt Paulus: O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Gottes Wege sind überraschend für seine Kinder. Und die dritte Wahrheit: Gottes Gnade ist immer da. Das ist die dritte Wahrheit, die uns der Autor in diesem Text hier gibt. Gottes Gnade ist immer da. Man könnte meinen, dass die Worte der Philister, dass David nicht kämpfen sollte, für ihn bedeuten würden, dass er endlich Befreiung erlangt hat von seiner Situation, nämlich nicht mit dem Heer der Philister gegen Israel zu ziehen. Umso überraschender ist es doch zu sehen, wie David darauf reagiert, dass er einen Einwand bringt: Aber was habe ich getan? Was hast du an deinem Knechten gefunden, von dem Tag an, an dem ich in deinen Dienst getreten bin? Und Achish antwortet, entschuldigt sich bei David und sagt: Ich weiß, dass du in meinen Augen so untadelig bist wie ein Engel Gottes. Trotzdem haben die Obersten der Philister gesagt, du sollst nicht mit uns in den Kampf ziehen. Und hier steht natürlich eine Frage: Meint David diesen Einwand ernst? Will David wirklich gegen das Volk Gottes kämpfen? Hier gibt es zwei Auslegungen zu Davids Einwand. Die erste Auslegung ist: Ja, David meint hier seine Treubekundung ernst den Philistern. Er ist bereit, seine Hand nun an den Gesalbten des Herrn, so hat er nämlich Saul immer genannt, zu legen. Und es deutet auch viel darauf hin, dass die Auslegung passen könnte. Er ist nämlich bereit, Kompromisse einzugehen. David hat nämlich nicht nach Gottes Antwort gefragt, ob er zu den Philistern rübergehen sollte, obwohl er einen Priester hatte, der das Ephod trug und das Thurim und das Urim bei sich hatte. Die zweite Auslegung ist: Nein, David spielt auch hier wieder ein falsches Spiel. Er gibt Achish nur den Anschein, dass er ihm gegenüber loyal ist und mit ihm in den Kampf ziehen will. Und das ist die Auslegung, die die meisten bibeltreuen Theologen auch annehmen. Und auch ich finde, das ist die passendere Auslegung zu dieser Situation. Und die Begründung ist: David hat ja vorher schon Achish die ganze Zeit getäuscht. Warum soll er hier auf einmal aufhören, ihn zu täuschen? Und auch hier hat er das natürlich wieder gemacht. Warum sollte David bereit sein, gegen den Gesalbten des Herrn und seine Hand anzulegen, wenn er schon viel bessere Möglichkeiten hatte, Saul umzubringen? Warum jetzt? Warum nicht vorher? Warum sollte David gegen das Volk Gottes kämpfen, obwohl er vorher schon, als er bei den Philistern lebt, die Feinde Israels besiegt hat? Wenn Saul nämlich in der Schlacht sterben würde, bei der David auf der Seite der Philister wäre, würden sie ihn wahrscheinlich nie wieder als ihren König akzeptieren. Er hat ja gegen sie gekämpft, er hat gegen ihren König gekämpft und dabei ist er umgekommen. Und auch Arthur Sproul schreibt in seinem Kommentar zu dem Vers, dort sagt er: Davids Frage, was habe ich getan, ist eine List. Denn er hat viel getan. Wir können es lesen, 1. Samuel 27, die Verse 8 bis 12. Und wenn Achish das nur gesehen hätte, was David da getan hätte. Und auch Matthew Henry schreibt, dass David hier ein gewisses Maß an Heuchelei in seiner Frage zeigt. Doch der Punkt, den du hier mitnehmen sollst, ist: Gottes Gnade ist immer da. David David selbst ist sein größtes Problem. Er hat sich in diese Situation gebracht. Er hat nicht nach Gottes Rat gefragt, obwohl er es konnte. Er hat angenommen, sich selbst beschützen zu können. Er hat aus Menschenfurcht gehandelt, nämlich aus Angst vor Saul die Seite gewechselt. David hat versagt, sein Vertrauen in Gott zu legen und das, obwohl Gott ihm so oft gezeigt hat, dass er ihm vertrauen kann, dass Gott ihn bewahrt. Und selbst in diesem Dilemma wirkt Gott durch die Philister und zeigt seine Gnade. David hatte Achish angelogen und hat dadurch seine Loyalität gewonnen. Er hätte niemals Nein sagen können bei der Frage, ob er mitgehen soll als Leibwache, als Wächter seines Kopfes, um gegen Israel zu kämpfen. Dann wäre das ganze Spiel aufgeflogen, das David schon die ganze Zeit gemacht hat. Und er hätte nicht nur Saul zum Feind, sondern auch die Philister. Doch David hätte auch niemals gegen das Volk Gottes kämpfen können. David war in einer Situation, wo er nichts mehr hatte, aus der er sich bringen oder herausreden konnte. Und in dieser Situation zeigt Gott David seine Langmut und seine Güte. Seine Gnade hat kein Ende, auch wenn wir in unserem Leben uns für die Philister entscheiden. Manche haben ein falsches Gottesbild und sie denken, dass wenn sie einmal versagen in ihrem Leben, Gott zu dienen, dass er ihnen niemals mehr hilft. Manche denken, dass sie, wenn sie nur eine einzige Sünde begehen, aus der Gnade fallen und verloren sind. Doch ist das der Gott und Retter von David? Ich meine, wir sehen hier David, wie er immer weiter sein eigenes Grab schaufelt. Doch erlaubt Gott, dass er noch Schlimmeres tut und gegen die Israeliten kämpft? Nein, Gottes Gnade ist so unbeschreiblich und wunderbar, dass er trotz all unseres Versagens niemals sein Wort untreu ist. Er sagt uns in seinem Wort, zum Beispiel im Philipperbrief 1, Vers 6, dass Gott das gute Werk, das er in uns, in seinen Kindern angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. David selbst drückt die Wahrheit aus in seinem Psalm 23, Vers 6. Psalm 23, Vers 6 sagt David, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Dann sagt er weiter, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Unsere Errettung hängt nicht von uns und unserem Werk ab, sondern von Jesus Christus und seinem Werk. Jesus hat durch sein Leben die vollkommene Gerechtigkeit Gottes gehalten und unsere Sünden am Kreuz getragen. Dieses Werk ist vollkommen und ausreichend für unsere Errettung. Und dieses Werk liegt außerhalb von uns, es liegt in Jesus Christus. Und somit können wir unsere Rettung nicht verlieren. Somit können wir nicht aus der Gnade fallen. Denn Gottes Gnade wirkt immer. Am Ende dieses Kapitels, und das macht der Autor so unbeschreiblich gut, bringt er wieder diesen Kontrast zwischen David und Saul zum Vorschein. David wandelt mit seinen Männern früh morgens, wenn die Sonne schon aufgegangen ist, zurück. Und Saul, ein Kapitel vorher, wandelt mit seinen Männern in der Nacht zurück nach Gilboa. Das bedeutet nicht, dass David keine Nacht kannte, sondern dass Gott ihn durch diese dunklen Nächte, durch diese dunklen Täler geführt hat und dass Davids Nächte niemals so dunkel waren wie Sauls Nacht. Und das sagt David selbst in seinem Psalm. Und damit möchte ich auch die Botschaft schließen. Im Psalm 30, in den Versen 4 bis 5, schreibt David, Psalm 30, Vers 4 bis 5, Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Amen. Großer und heiliger Gott, wir danken dir, dass du so wunderbar bist und uns dein Wort offenbarst. Herr, dass wir wissen dürfen, dass du immer wirkst, dass deine Gegenwart immer da ist, auch wenn um uns alles herum still erscheint. Herr, dass deine Wege überraschend sind und wir uns niemals vorstellen können, wie du uns aus unseren verschiedenen Situationen herausführst. Manchmal so, wie wir es uns gar nicht eben vorstellen können. Wir danken dir, Herr, dass deine Gnade unendlich ist, dass sie nicht aufhört und dass es daran liegt, dass du durch Jesus Christus eine Rettung gewirkt hast, die außerhalb von uns ist und wir uns durch den Glauben allein darauf verlassen können, dass du uns aus Gnaden allein rettest. Herr, wir danken dir für dein Wort und für deine Botschaft heute, dass du uns getröstet hast und ermutigt hast dadurch. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Amen.